Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Das ist die erstaunlichste Nachricht, die diese Welt gehört hat, dass jemand den Tod überwunden hat. Jesus. Warum wir der Auferstehung von Jesus glauben und Hoffnung gewinnen können, ist das Thema. Warum? Es gibt Dinge, an denen kommt keiner vorbei, und das ist der Tod. Weil er so definitiv ist, so letztlich, so unveränderbar, so unausweichlich, markiert er die Grenze, die Todesgrenze, vor der wir alle Angst haben. Was kommt danach? Dieser Tod beeinflusst unser Leben. Und der Tod macht vor keinem Halt, nicht vor jungen Menschen, nicht vor alten Menschen. Es sterben Kinder, Säuglinge, alte Menschen mit über 90, Jugendliche, sie sterben auf unterschiedliche Weise. Letzte Woche hat sich eine 35-jährige Frau, eine hübsche, erfolgreiche Frau, wieder mal von einem Aggerstaudamm in den Tod gestürzt. Warum? Aus Verzweiflung? Ist eine Nachricht, die man nicht unbedingt liest, die Menschen nahe kommt. Der Tod ist bitter, der Tod ist schrecklich. Wir wollen nicht über den Tod sprechen. Wir haben in den letzten Tagen von dem schrecklichsten Tod gehört, der gestorben wurde, der Sohn Gottes wurde gekreuzigt. Eine unfassbar schreckliche Todesart. Und das war's dann, oder? Wie kann man Hoffnung gewinnen angesichts des Todes? Was gibt dem Leben Sinn, wenn wir alle sterben müssen? Hoffnung gewinnen angesichts des Todes, das ist die Frage aller Fragen. Neue anthropologische Erkenntnisse machen Wissenschaftler unruhig. Jesse Bering, Psychologe an der Belfast University, hat herausgefunden, dass Kinder intuitiv an das Übernatürliche glauben und an ein Weiterleben nach dem Tod. Das geht so bis etwa 12 Jahre. Und dann wird es wieder anders. Und eine andere Studie von Thomas Bouchard und Laura Königs von der University of Minnesota haben das erhärtet. Die haben an eineigen Zwillingen geforscht. Und sie haben den Eindruck, Religiosität ist irgendwie angeboren. Menschen wissen, egal zu welcher Religion sie gehören, egal wie sie sozialisiert waren, dass es etwas nach dem Tod geben muss, ein Leben. Aber was ist das? Die Schlussfolgerungen, die Menschen daraus ziehen, aus diesen Ergebnissen, ich zitiere mal aus einem Bericht aus der Welt von der letzten Woche: Als der Mensch mit dem Wissen um seine Sterblichkeit nicht mehr allein sein wollte, erschuf er Gott. Die Wiege der Religion ist das Grab. Die Wiege der Religion ist das Grab. Haben Menschen Gott erfunden? Ist die Botschaft von der Überwindung des Todes eine Illusion, eine Erfindung von Menschen? Oder ist es Wirklichkeit? Und wir wollen und müssen uns dieser Frage stellen. Und es ist wichtig, dass wir darüber nachdenken. Wir können nicht glauben, ohne zu denken. Einer der berühmten Sätze von Anselm von Canterbury, Fides querens intellectus, heißt: Der Glaube sucht Einsicht. Man glaubt nicht einfach an irgendetwas, sondern der Glaube braucht eine Grundlage. Petrus, von dem wir eben gehört haben, der auch zu diesem Grab gelaufen ist, etwas langsamer als sein jüngerer Kollege Johannes, und der hat ihm dann den Vortritt gelassen und hat da reingeguckt und hat das Grab leer gefunden, der schreibt in seinem Brief, seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Und da steht ein Wort, Apologia, Rechenschaft. Das heißt, seid jederzeit bereit, Rechenschaft zu geben von der Hoffnung, die in euch lebt. Christen sind Menschen, die eine lebendige Hoffnung haben. Und wenn wir hier im Warmen sitzen und in Freiheit, wir haben uns das eben vergegenwärtigt, sind 100 Millionen Christen verfolgt, unterdrückt, diskriminiert. Und sie haben diese lebendige Hoffnung, auch in Nordkorea, in diesem verrückten Land, wo gerade dieses Säbelrasseln ist, wo Konzentrationslager sind. Diese lebendige Hoffnung, dieser Kim, der kann unser Leben nicht kaputt machen. Unser Leben gehört Christus. Also, Rechenschaft zu geben, an was glaubt ihr? Es gibt nur zwei Alternativen. Entweder ist die Auferstehung von Jesus eine Illusion und dann gibt es keine Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod, dann ist auch unser Leben jetzt recht sinnlos. Oder die Auferstehung ist wirklich geschehen und es gibt eine lebendige Hoffnung. Übrigens, der entscheidende Unterschied der christlichen Religion, des christlichen Glaubens zu allen anderen Religionen ist genau dieser Punkt. Christus ist gekreuzigt worden, er ist gestorben für unsere Sünde, er ist auferstanden und er lebt. Das ist der Unterschied. Und was ist, wenn das nicht wäre? Ohne Auferstehung wäre das Leben Jesu ein beeindruckendes Leben. Ein toller Mensch hat gelebt, der könnte uns ein Vorbild sein, aber es hätte keine Auswirkungen. Welche Auswirkungen hat das Leben Jesu auf unser Leben? Paulus schreibt das genau in 1. Korinther 15. Ich lese mal einige Verse aus Vers 13. Angenommen, es gibt wirklich keine Totenauferstehung, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden. Und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Und nicht nur das. Wir stehen dann als falsche Zeugen da, weil wir etwas über Gott ausgesagt haben, was nicht zutrifft. Wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben der jetzigen Welt hinausreicht, dann sind wir die bedauernswertesten unter allen Menschen. Und genau das haben Kritiker des Christentums immer zum Vorwurf gemacht. Ihr Christen, ihr zieht euch an irgendetwas hoch, ihr betrügt euch selbst, ihr raucht Hasch, Opium. Ihr betrügt euch. Tun wir das? Können wir der Auferstehung von Jesus glauben? Dieser Botschaft, die seit 2000 Jahren in dieser Welt weitergegeben wird, die Menschen verändert, die Menschen Kraft gibt im Leid, im Sterben, die Menschen diese lebendige Hoffnung zum Leben gibt, auch unter schweren Bedingungen. Und wir wollen hören auf die Argumente, die das Wort Gottes selber gibt. Paulus, dieser Missionar, schreibt im 1. Korintherbrief ein ganzes umfangreiches Kapitel über die Auferstehung Jesu. Und er argumentiert, weil er sagt, es ist wichtig, dass ihr wisst, an was ihr glaubt und warum ihr glaubt. Und dass das nicht einfach an den Haaren herbeigezogen ist. Ich lese die ersten Verse. Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündigt habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen. Sie ist die Grundlage eures Lebens geworden. Und durch sie werdet ihr gerettet. Vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündigt habe. Andernfalls werdet ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich sie selbst empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und 3 Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der 12. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Danach zeigte er sich Jakobus und dann allen Aposteln. Als letztes von allen hat er sich auch mir gezeigt. Ich war wie einer, für den es keine Hoffnung mehr gibt. So wenig wie für eine Fehlgeburt. Ja, ich bin der Unwürdigste unter allen Aposteln. Das Evangelium heißt deshalb Evangelium, weil es eine unglaublich frohe, gute Nachricht ist, die etwas bewirkt, die Menschen verändert. Das Evangelium wird, sagt Paulus, verkündigt, seit 2000 Jahren weitergegeben, so wie hier, auf alle möglichen Weisen, schriftlich, mündlich. Aber immer wird dieses Evangelium weitergegeben. Und Paulus schreibt, ihr habt das Evangelium angenommen. Das ist ein schöner Ausdruck. Das Evangelium wird nicht jemandem aufgedrückt. Es gibt keine Zwangschristianisierung. Das waren Irrwege der Geschichte, grausam. Sondern es geht um eine Botschaft, die verkündigt wird und Menschen nehmen das an. Die merken, das betrifft mich. Das gilt mir. Da komme ich vor. Dieses Kreuz, dieser Mann, der da stirbt, stirbt für mich. Das hat was mit meinem Leben zu tun. Und dieses leere Grab hat was mit meinem Leben zu tun. Wir sind doch nicht in einem christlichen Museum. Das wäre zu langweilig. Wir kommen nicht zusammen, um alte Geschichten, alte Märchen zu hören. Also, es wurde euch verkündigt. Und das wäre spannend, jetzt zu hören, wer hat euch wann, wie das Evangelium verkündigt. Wie habt ihr das angenommen? Irgendwann hat es Klick gemacht und ihr habt gemerkt, ja, ich antworte. So war das bei mir auch. Ich habe gesagt, Herr, ich spreche jetzt zu dir, du lebst und ich gebe dir mein Leben. Und ich danke dir für das, was du für mich getan hast. Das Evangelium ist die Grundlage eures Lebens geworden. Nicht irgendetwas auch in eurem Leben, sondern die Grundlage. Darauf steht unser Leben. Damit können wir leben oder sterben. Und durch das Evangelium werdet ihr gerettet. Es geht um Rettung von dem Tod, von der Hölle, von dem Gericht. Es geht darum, dass wir gerettet werden, gefunden werden und ewiges Leben haben. Was ist der Inhalt dieses Evangeliums? Paulus macht das ganz knapp und er zitiert vermutlich das älteste christliche Bekenntnis überhaupt im Neuen Testament, vor 33 nach Christus formuliert. Christus ist für uns gestorben, für unsere Sünden. Er ist begraben. Er ist 3 Tage danach von Gott auferweckt worden und er ist vielen erschienen. Diese 4 Punkte, darauf gehe ich ein. Das ist der Inhalt des Evangeliums. Ganz einfach. Das Evangelium bedeutet die Geschichte von Christus. Gestorben für unsere Sünden. Mit ziemlicher Sicherheit ist Christus am 7. April im Jahre 30 gekreuzigt worden. Darüber besteht auch bei Kritikern kein Zweifel. Zu stark sind die geschichtlichen Fakten. Auch die außerbiblischen Zeugnisse. Es gibt einen Hinweis bei dem berühmten römischen Schriftsteller Tacitus. Der schreibt im Zusammenhang mit dem Brand von Rom, von diesem irren Kaiser Caesar Nero, der Name der Christen stammt von Christus, der unter Tiberius vom Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet worden war. Also, dass Christus hingerichtet wurde, gekreuzigt wurde, darüber besteht kein Zweifel. Alle Kritiker stimmen dem zu. Er wurde begraben. Auch das wird sehr ausführlich beschrieben. Er wurde nicht, wie das bei Mördern öfters üblich war, in ein Massengrab geschmissen. Er wurde begraben. Die Geschichte kennen wir. Josef von Arimathea, ein Mann, nahm ihn vom Kreuz ab. Ihm wurde geholfen von einem anderen Mann, Nikodemus. Und da heißt es, der glaubte heimlich. Der war mal nachts zu Jesus gekommen, hat ihn gefragt. Aber er traute sich nicht, seinen Glauben zu bekennen, weil er Angst hatte, er wurde verfolgt von den Juden. Die beiden Männer haben Jesus vom Kreuz abgenommen. Eine sehr beeindruckende Sache. Haben ihn in Leinentücher gewickelt und in das Grab, in das Felsengrab von Josef von Arimathäa gelegt. Nikodemus brachte eine Mischung aus Myrrhe und Aloe von etwa 30 Kilo mit. Ein unglaublicher Wert. Und nach dem Schabbat wollten sie ihn dann einbalsamieren, wie das nach jüdischer Sitte üblich ist. Er wurde begraben, das steht hier so. Zusätzlich ließen die jüdischen Obersten das Grab versiegeln und sie holten Soldaten oder ließen Soldaten kommen, höchste Sicherheitsstufe, dass dieses Grab zubleibt. Und ihre Begründung, Matthäus 27, sonst könnten seine Jünger kommen und den Leichnam stehlen und dann dem Volk gegenüber behaupten, er sei vom Tod auferstanden. Dieser zweite Betrug wäre noch schlimmer als der erste. Sie hatten Angst, weil Jesus hatte davon gesprochen, er wird leiden, er wird überantwortet, er wird gekreuzigt und er wird am dritten Tag auferstehen. Und sie haben ihm das zugetraut, seine ärgsten Feinde. Und um sicher zu gehen, haben sie das Grab fest zugemacht. Und am dritten Tag, sagt Paulus hier, hat ihn Gott auferweckt von den Toten. Und er ist vielen Zeugen leibhaftig erschienen. Das ist das Evangelium, ganz knapp. Christus, gestorben für unsere Sünden, begraben, am dritten Tag auferstanden und vielen erschienen. Warum können wir der Auferstehung von Jesus glauben? Ich möchte 5 Gründe nennen. Ich weiß, dass Argumente keinen zum Glauben führen. Aber ich weiß, dass Argumente den Glauben hindern können. Und dass viele wirklich Fragen haben. Kann ich diesem Evangelium glauben? Ich versuch's mal. Erstes Argument, die Aussagen der Schrift. Das kommt hier ganz knapp in diesem ersten Bekenntnis. Nach den Aussagen der Schrift ist Christus gekreuzigt worden. Die Schrift, die Bibel, hat schon hunderte Jahre vorher ziemlich detailliert den Tod eines Gerechten beschrieben. Eines der bekanntesten Beispiele ist Jesaja 53. Und einer der beeindruckendsten Psalmen ist Psalm 22, den hat Jesus vermutlich am Kreuz gebetet. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und in diesem Psalm, etwa 1000 vor Christus, gedichtet und gebetet, da steht, sie warfen das Los über meine Kleider. Ein ganz interessantes Detail. Und als Jesus am Kreuz hing, haben die römischen Soldaten unten gewürfelt über seine Tunika, weil die wollten sie nicht zerreißen. Als Jesus auferstanden war und später mit den Jüngern sprach, hat er ihnen so eine Nachpredigt gehalten und hat mit ihnen nochmal die Bibel gelesen. Und es heißt, er fing an, von Mose und den Propheten, den Psalmen, den Jüngern zu erklären, was von ihm geschrieben ist, dass er, der Menschensohn, sterben musste und auferstanden ist. Also, das ist kein Zufall, das ist in der Schrift vorhergesagt. Und Jesus bezieht das auf sich. Und die Jünger verstanden erst nach der Auferstehung, dass Jesus recht gehabt hat. Das muss man sich auch mal vorstellen. Ich finde das großartig, wie das hier beschrieben wird. Jesus hat, als er mit seinen Jüngern unterwegs war, 3-mal, so wird es uns berichtet, ausführlich von seinem Tod gesprochen und dass er danach aufersteht. Und immer heißt es, die Jünger verstanden nicht, wovon er redete. Ich bin überzeugt, mir geht das auch manchmal so. Je nachdem, wer predigt, ich auch. Versteht man manchmal nicht, was das überhaupt bedeutet. Das ist völlig normal. Das war bei den Jüngern auch so. Das war gar nicht in ihrem Schirm, auf ihrem Schirm. Das konnten sie sich überhaupt nicht vorstellen, dass ein Toter aus dem Grab geht. Wer hat das schon mal erlebt? Und dann nach Ostern, da macht es klick, klick. Da wurden sie daran erinnert. Mensch, da hat doch Jesus von gesprochen. Nach der Schrift stand fest, dass Jesus von den Toten auferstehen würde, aber das verstanden sie damals noch nicht, schreibt Johannes in Kapitel 20, Vers 9. Das heißt, die Worte, die in der Schrift von Jesus und von seinem Tod und von seiner Auferstehung geschrieben sind, die wurden erst durch die Auferstehung selbst wirklich und als wahr erwiesen. Es gibt so viel frommes Geschwätz, es gibt so viel frommes Geblubber, es gibt so viel religiöses, tolles Gerede über das Gute, über Gott und das Leben. Darum geht es nicht. Es geht um den einen Punkt. Ist Christus vom Tod auferstanden? Lebt er? Hat er den Tod überwunden oder nicht? Er hat es gesagt, die Schrift hat es bezeugt und durch die Auferstehung wurde das auf einmal virulent und alle sagen, ja, das hat er gesagt, das ist so. Das zweite Argument, die Glaubwürdigkeit der Zeugen, denen Jesus erschienen ist. Das ist ganz wichtig, dass der Auferstandene dann Menschen erschienen, begegnet ist. Leibhaftig begegnet ist. Zuerst Petrus, heißt es hier. Das finde ich sehr beeindruckend. Petrus war einer der 12 Jünger und er hatte Jesus verraten. Und als ihm das bewusst wurde, hat er bitterlich geweint. Kein toller, starker Mann. Und Petrus begegnet Jesus. Das ist eine ganz beeindruckende Geschichte, wie der Auferstandene Petrus aus dieser Blamage herausholt, wie er ihn bekräftigt, du bist mein Zeuge, und wie er ihn fragt, hast du mich lieb? Petrus war mit Johannes zum Grab geeilt. Die beiden hatten sich überzeugt, dass es leer war und dass Jesus lebt und erschienen ist. Toll hier, ist ja so ein Grab. Und ihr seht diese Leinentücher. Es gibt die abstrusesten Theorien. Das Grab wäre nicht leer gewesen. Der wäre scheintot gewesen und irgend sowas. Aber die ganzen Berichte der Evangelien sind so detailliert und zeigen etwas Außerordentliches. Und diese Männer, das waren keine Phantasten. Das wird auch oft vorgeworfen. Die Auferstehungsbotschaft ist das Produkt von Phantasten, von Menschen, die halluzinieren, also die psychiatrisch krank sind. Aber es gibt keinen Hinweis dafür. Das sind Männer, die realistisch mit beiden Beinen im Leben gestanden haben. Die haben nicht fantasiert. Johannes schreibt später in seinem Evangelium, das bezeugt der, der es mit eigenen Augen gesehen hat. Und sein Bericht ist wahr. Er weiß, dass er die Wahrheit sagt und er bezeugt es, damit ihr glaubt. Diese Dinge sind geschehen, weil sich erfüllen sollte, was in der Schrift vorausgesagt ist. Also Jesus ist den Männern und Frauen erschienen. Wir haben ja eben diese Geschichte gehört von den beiden jungen Männern hier, wie er auch Maria, einer Frau, erschienen ist und sie angesprochen hat und die diese frohe Botschaft direkt den Jüngern weitergibt und bezeugt. Und dann erschien Jesus wieder diesen 12 und auch einem Zweifler. Ich finde das toll, dass auch Thomas zum Evangelium gehört. Ein Mann, der gesagt hat, ich glaube nicht eher, bis ich Jesus leibhaftig sehe, bis ich meine Hände in seine Wundmale legen kann, dann glaube ich. Und Jesus begegnet ihm nochmal extra, damit er seinen Zweifel überwinden kann. Zweifel gehören zum Leben dazu und zum Glauben. Das ist nicht schlimm. Wichtig ist, dass wir mit diesen Zweifeln zu Jesus kommen, dem Auferstandenen. Und dann zeigt sich Jesus mehr als 500 Nachfolgern auf einmal. Also nochmal, wenn das alles Lüge wäre, wenn das alles Quatsch wäre. Die Leute leben, die bezeugen das. Die konnte man fragen und die konnten Rede und Antwort stehen. Das ist ein wichtiges Argument für Paulus. Ein drittes Argument, warum können wir der Auferstehung glauben, ist die radikale Wandlung der Jünger. Hier wird psychologisch sehr detailliert beschrieben, wie niedergeschlagen die waren bei diesem schrecklichen Tod. Das war ja nicht mit anzusehen, das ist ja unerträglich. Und ihre ganze Hoffnung, die sie auf Jesus gesetzt hatten, die sackte zusammen und war weg. Die wurden depressiv, die haben sich eingeschlossen. Können wir das verstehen? Wenn ein Traum zerplatzt, das ist schlimm. Da möchte man nicht mehr leben. Alles umsonst. Und dann treten diese Männer auf, nachdem sie Jesus begegnet sind und bezeugen, Jesus lebt. Wahnsinn. Der Petrus, der Jesus verleugnet hat, der sich nicht traute, vor einem Dienstmädchen zu sagen, ich gehöre zu Jesus, der hat hinterher Jesus bekannt, gepredigt, der ist für ihn in den Tod gegangen, der hat überhaupt keine Angst mehr. Eine unglaubliche Wandlung. Das ist für mich ein starkes Argument, weil Kritiker sagen, die glauben einem Märchen. Aber wer glaubt denn einem Märchen und geht für eine Lüge in den Tod? Für die Wahrheit schon. Aber für eine Lüge, für ein Märchen? Dann rette ich mir doch lieber meine Haut. Und diese lebendige Hoffnung, schreibt Petrus hinterher in seinem Brief, die hat zu tun mit der Auferstehung Jesu. Ich lese 1. Petrus 1, Vers 3. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Unsere lebendige Hoffnung, dass mit dem Tod nicht alles aus ist, dass wir hier nicht umsonst glauben, gründet einzig und allein auf der Auferstehung Jesu von den Toten. Also wirklich, wir setzen alles auf eine Karte. Wenn das Fake ist, wenn das Märchen sind, dann können wir jetzt nach Hause gehen, Ostereier essen, bis es schlecht wird, das war's dann. Aber er ist auferstanden, wir haben es eben zumindest in einem beeindruckenden Chor gehört. Und diese Veränderung der Jünger ist ein starkes Zeichen, dass der Auferstandene Angsthasen in Zeugen verwandeln kann. Ich habe auch Angst, ich bin auch nicht so ein Hero. Aber Christus lebt und ermutigt mich. Ein viertes Argument, das Erstarken der Gemeinde, es ist eines der erstaunlichsten Phänomene. Da sind 12 verängstigte, niedergeschlagene Männlein und ein paar Frauen. Damit kann man keinen Krieg gewinnen, damit kann man überhaupt nichts gewinnen. Das ist ein Fall für die Psychiatrie. Und daraus entsteht eine Bewegung, die ist unglaublich. Sie verkündigen Jesus und sie leben und handeln im Namen des Auferstandenen. Sie heilen, sie bezeugen Jesus, sie verändern Menschen, Beziehungen, werden versöhnt. Und es entstehen Gemeinden, die wachsen bis heute in großer Zahl, selbst in China, selbst in Nordkorea, wo diese Menschen verfolgt werden, kommen Menschen zum Glauben, weil der Auferstandene in ihrer Mitte ist. Das kann man sich nur erklären, weil er lebt und mitten unter ihnen ist. Wenn das nur ein Märchen wäre, das würde nicht funktionieren. Und letztlich das Zeugnis von Jesus selbst. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Jesus führt uns nicht durch Argumente oder die Bibel führt uns nicht durch Argumente zum Glauben. Da gibt es immer wieder Gegenargumente und das kann man bis unendlich diskutieren, ganze Nächte durch. Sondern er sagt, wer an mich glaubt, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Wer an mich glaubt, der wird leben. Glauben heißt sich anvertrauen dem, der die Auferstehung ist und dem Zeugnis derer, die ihn erlebt haben und die ihm begegnet sind. Was ist das Fazit? Warum können wir glauben der Auferstehung? Was ist das Zentrum des christlichen Glaubens? Was ist die Kraft, die Dynamik? Es ist keine Religion, es ist keine Lehre, es ist kein Ethos von Nächstenliebe. Es ist eine Person, die Person, Jesus Christus, gestorben für unsere Sünden, begraben, auferstanden und erschienen. Wir treiben keinen Totenkult, sondern wir feiern den Lebendigen. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden, denn alle leben durch ihn. Und was ich schön finde, ist, was Paulus in Römer 8 schreibt, dass Christus, um den es geht, für uns gestorben ist, ja viel mehr, der auch auferweckt worden ist und zur Rechten Gottes sitzt und uns vertritt. Viel mehr als der Tod ist das Leben. Deshalb ist die Auferstehung überstrahlt alles und deutet den Tod Jesu als den Sühnetod des Sohnes Gottes, der uns frei macht von Sünde, der uns eine lebendige Hoffnung gibt auf das Leben. Es gehört meines Erachtens viel mehr irrationaler Glaube dazu, an Zufall und Notwendigkeit zu glauben und seine Hoffnung darauf zu setzen. Die Folge wäre, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Das Leben hat keinen Sinn. Ich schließe mit der Frage 1 des Heidelberger Katechismus, der in diesem Jahr 450 Jahre alt ist, eine, wie ich finde, beeindruckende Zusammenfassung. Das ist die Schrift der reformierten Kirchen, Heidelberger Katechismus, Frage 1. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Jesus. Jeder kann sich das selber fragen. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Antwort: Dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Herrn und Heiland Jesus Christus gehöre. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst. Und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt fallen kann. Ja, dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Darum macht er mich auch des ewigen Lebens gewiss und von Herzen willig und bereit, ihm fortan zu leben. Das wünsche ich uns, Ihnen, euch von ganzem Herzen. Diese Gewissheit, dieser einzige Trost im Leben und im Sterben auf den auferstandenen Herrn, der lebt und der treu ist und der in unserer Mitte ist. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.